Begrüße ich Sie hiermit zur zweiten Vorlesung im neuen Jahr und freue mich, dass wir wieder ein bisschen mehr geworden sind. Wir sind ja letztes Mal mit dem Chunzi, dem letzten der klassischen Konfuzianer, nicht ganz fertig geworden. Ich wollte jetzt erst noch mal die Interpretation durch Feng Yulan. Da gibt es ein etwas merkwürdiges, aber interessantes Buch, The Spirit of Chinese Philosophy, das in London 1944-45, also vor... was ist denn das?
Du siehst gut aus.
Ja, muss ich mal hier irgendwas machen. Jetzt haben wir es, ne? Ja. Nicht ganz perfekt, aber...
Manches von
Büchern, oder? Ja, ist... Na, richtig? Ja, doch, ist gut gemacht, ne?
Nicht besser.
Ja, ich glaube, damit müssen wir uns zufrieden geben. Feng Yulan hat eben, hatte ich das da noch hier, dieses Buch produziert, 44, 45 in London erschienen, also vor der Volksrepublik.
Ist das Originalexemplar?
Das heißt Originalexemplar, das habe ich mir besorgt, ja.
Sicher nicht.
Sieh mich dann aus.
Bin also diese Farben und so weiter.
Ja. Also das ist wohl das Exemplar, das damals gedruckt wurde, ein Exemplar, das damals gedruckt worden ist. Jedenfalls steht da nichts anderes drin. Also, und das hat den Vorteil gegenüber den meisten anderen Darstellungen, auf die ich mich ja stützen muss, ich kann das ja nicht im Original lesen, dass es eine philosophische und nicht doxographische Lektüre der chinesischen Klassiker versucht. Andererseits hat es den Nachteil, dass es dieses tut von einer explizit metaphysischen Gegenposition zu dem, was ich in meiner radikalen Philosophie versuche, also einer affirmativen metaphysischen Position. Das macht es dann manchmal schwierig, damit zu arbeiten. Aber ich glaube, als überhaupt ein Zugang, die philosophische Bedeutung wirklich, auch die gegenwärtige philosophische, noch anhaltende oder wiederzugewinnende Bedeutung dieser Autoren zu erahnen, ist es hilfreich.
Als Gegenposition müsste man materialistisch sein.
Ja, also er ist extrem idealistisch, super idealistisch.
Ja, ich meine, jetzt die Gegenposition der Radikalphilosophie
ist in gewissem Sinne materialistisch, eigentlich in gewissem Sinne. Das muss man hier ganz deutlich sagen, weil seit der modernen Physik es Missverständnisse über den Begriff des Materialismus gegeben hat. Ja, weil man also das Verhältnis von Materie und Energie, was es ja als physikalisches Thema gibt, dann mit dem Materialismus belädt, dann ist man mitten in einem vollständigen Missverständnis, meiner Meinung nach, sowohl der philosophischen Fragen als auch der physikalischen Fragen. Aber das ist leider, kommt öfter vor, dass irgendwie auch zum Beispiel haben dann sowjetische Materialisten versucht, die moderne Physik zu widerlegen, weil das irgendwie die Eindeutigkeit der Materie aufhebt. Also da gibt es abenteuerliche, scholastische Blüten und auf die möchte ich mich da nicht einlassen. Das hat manche Leute dazu geführt, den Begriff des Materialismus fallen zu lassen. Das halte ich für ungerechtfertigt. Man muss sozusagen sorgfältig damit umgehen und gleichsam früh aufstehen, um ihn zeitgemäß verwenden zu können. Gut, aber das werde ich jetzt nicht improvisieren, mein zeitgenössisches Verständnis von Materialismus Ihnen darzustellen. Es gibt da einen Sammelband, den der Alex Demirovich herausgegeben hat, wo ich das versucht habe, in einem etwas so 20-seitigen Beitrag auseinanderzulegen, wie ich das sehe. Das ist schon wahrscheinlich inzwischen wieder 5-6 Jahre her, aber ich denke, das ist noch immer, wenn man wissen will, wie ich das sehe, interessant. So, das Erste, was bei Chun-Zi von ihm hervorgehoben wird, ist, dass Himmel, der bei Konfuzius und bei Mencius immer noch, wenn auch nicht von Göttern bevölkert war, das ist sicherlich allenfalls eine Fehllektüre von dem Richard Wilhelm, der da irgendwelche Götter oder Gottheit oder Göttlichkeit vermutet, das sicherlich nicht, aber Himmel hat für Konfuzius und Mencius immer noch sowas wie eine normative Kraft. Ja, Himmel ist doch irgendwie das, was in Ordnung ist und gute Ordnung vorzeigt. Mindestens das. Und dieses wird von Chun-Zi explizit aufgegeben. Der Himmel ist einfach nur die Gesamtheit der Natur. Also das, dessen Teil dann die Erde ist und so weiter und so fort. Also durchaus, könnte man sagen, vergleichbar dem griechischen Begriff der Physis. Ja, das ist schon bemerkenswert. Ja, und zeigt, wie sehr sich hier das philosophische Denken auch, sagen wir mal, aus der Reichsperspektive herausgelöst hat. Das werden wir noch an den Philosophen, die wir heute vor allem diskutieren, näher sehen können. Dann gibt es die Bemerkung, dass Fung Yulan darauf hinweist, dass Chun-Zi stärker bezogen ist in seinen Überlegungen auf die Themen rituelles Verhalten und Musik. Das klingt jetzt erstmal ganz abenteuerlich. Ja, und wie das mit dieser, sagen wir mal, materialistischen Position zur Natur zusammenklingt, ist auch merkwürdig. Ich habe mir das so gedacht, dass er tatsächlich Vertreter einer sehr viel formaleren Vorstellung von Ordnung gewesen ist, während Mencius und Konfuzius tatsächlich noch Vorstellungen der alten, als für verbindlich erklärten politischen Reichsordnung im Kopf hatten und propagiert haben. Also tatsächlich, die Riten und die Musik haben ja in dem Sinne kein Fundamentum in re, keine sachliche Grundlage, was gute Musik oder was ein guter Ritus ist, sondern das ist relativ formal abgehoben von den historischen oder tradierten Verhältnissen. Das ist, glaube ich, der Punkt, warum er eben nicht, es gab ja in der konfuzianischen Philosophie und in der chinesischen Intellektualität dieser Schicht von Adligen, die sich als Ritenspezialisten neu in der neuen Ordnung etablierten, gab es ja sozusagen unterschiedliche Akzente. Und ganz stark war sicherlich bei Konfuzius und Mencius der politisch-moralische Aspekt. Und indem Chun-Zi so stark auf Ritus und Musik abhebt, vollzieht er eine Formalisierung der Perspektive. Ich glaube, das kann man hier schon deutlich sehen. Und radikalisiert im Grunde den Konfuzianismus. Von Chun-Zi gibt es dann auch schon Kritik an anderen Systemen der eigenen Zeit. Also es beginnt schon so etwas wie eine philosophische Debatte mit einer Art von Argumenten, die allerdings noch wesentlich darin bestehen, die andere Position für irrelevant und unbegründet zu erklären. Also Lao Tzu oder Lao Tzu hatte eine Vision, wie es möglich ist, ja, erniedrigt zu werden oder zu verkommen, besser noch. Aber nicht, aber keine Vision davon, wie man sich erheben, erweitern, vertiefen könnte. Mozi hatte eine Vision der gesellschaftlichen Gleichartigkeit oder Gleichförmigkeit, aber keine Vision der Individualität. Wir werden auf Mozi noch zu sprechen kommen heute am Ende der Sitzung. Mozis Auffassung, Sicht wurde durch den Gesichtspunkt der Nützlichkeit verdunkelt und der Verstand daher die Kultur nicht. Huizus oder Huixis oder Huizis Namensschule war in ihrer Sicht der Dinge dadurch verdunkelt, dass sie sich auf die Terme, also die Terminologie, die Wortwahl konzentrierte und er verstand das Wirkliche nicht. Also er verstand die Namen, aber nicht das Wirkliche, auf die sich die Namen beziehen, auf das sich die Namen beziehen. Zhuangzi wurde in seinem Denken durch die Natur verdunkelt. Er konzentrierte sich darauf, die Natur zu verstehen und der Verstand den Menschen nicht. Also man kann natürlich sagen, das ist eine höchst rudimentäre Kritik, aber ja, ist es, aber gleichzeitig ist es eine Kritik, die versucht, so etwas wie Perspektivismus zu verwirklichen. Also es ist nicht die Aussage, das ist alles Quatsch, das ist alles falsch, sondern es wird versucht zu sagen, welche spezifische Perspektive haben die eingenommen und inwiefern waren sie durch diese spezifische Perspektive beschränkt. Insofern ist es zwar sehr holzschnittartig, aber im Ansatz doch eine sehr reflektierte Kritik anderer Positionen. Und ein längeres Zitat, dann Chunzi vom Standpunkt der Nützlichkeit ist das Tao, also das Dao oder die Weltordnung oder das Weltprinzip, könnten wir sagen, nichts weiter als Profit. Also man kann jetzt ein bisschen mit dem Hintergrund, den ich da versuche hinterzulegen, sagen, aus der Perspektive der Warenproduktion und des Warenhandels ist das Prinzip der Ordnung der Welt der Profit. Also Warenproduktion, Warenhandel zielen immer darauf, mehr Waren oder mehr Geld zu erwerben. Das ist gewissermaßen das immanente Prinzip dieses Warenverkehrs. Vom Standpunkt der Dialektik ist das Tao oder diese Weltordnung, das Weltprinzip nichts weiter als die zwingende Folgerichtigkeit der Argumentation. Vom Standpunkt der Natur ist die Weltordnung, das Weltprinzip nichts weiter als ein Gewährenlassen, laissez-faire ist das hier übersetzt. Da würde ich gerne verstehen, was da das chinesische Original dafür ist. Jede dieser Punkte, jede dieser Dinge, dieser Sachen, bezieht sich auf einen Aspekt des Tao. Das ist jetzt, glaube ich, das Interessante bei Chunzi, dass er eben nicht sagt, die sind alle falsch, alles Quatsch, sondern dass er sagt, die haben einen Aspekt des Tao erfasst, aber eben nur einen Aspekt. Und ich erfasse die mehreren Aspekte und kann sie deswegen einordnen. Also man könnte fast hegelianisch sagen, die Qualität einer Philosophie in der Auseinandersetzung wird durch ihre Fähigkeit bewiesen, die anderen in ihrer Spezifik zu verstehen und aufzuheben. Das ist relativ deutlich hier das Verfahren. Ich glaube, das ist hier keine unzulässige Aktualisierung, sondern das ist tatsächlich die Struktur des Verfahrens. Das Tau selbst, also das Tau insgesamt und das Tau als solches, ist das Wesen der Unveränderlichkeit und erfüllt und erschöpft doch alle Möglichkeiten der Veränderung. Das ist das Unveränderliche, das sich durch alle Veränderungen durchhält. Das lässt natürlich schon Gedanken auch aus der griechischen Frühzeit, wo das Wahre als das Unerschütterliche begriffen wurde, im Gedächtnis auftauchen. Und einer seiner Aspekte kann es nicht adäquat ausdrücken. Ja, das ist hier jetzt sozusagen der Totalisierungsanspruch. Man kann sich nicht spezialisieren auf einen der Aspekte, sondern muss den Gesamtzusammenhang thematisieren. Jemand mit einem einseitigen Wissen, der nur eine Ecke des Tao beobachtet, kann es nicht verstehen, kann es nicht begreifen. Das Ergebnis ist dann, dass wenn er denkt, er hat ein angemessenes Verständnis davon, dann wird sein Geist in Verwirrung geworfen einerseits und andererseits führt der andere in die Irre. Dass die oben sind, dass die Sichtweise derer, die unten sind, verdunkeln und dass die unten sind, die Sichtweise derjenigen verdunkeln, die oben sind, das ist die schreckliche Situation der Umnachtung. Das ist sozusagen und das ist für mich sehr interessant, weil da steckt drin, dass es eben nicht bloß darum geht, was die schriftkundigen Eliten denken. Ja, es geht nicht nur darum, was die Beamten und die Schriftgelehrten denken, sondern es geht eben auch darum, was die Menge der Vielen denkt. Dieser Zug, den finde ich in der chinesischen Philosophie wirklich ganz bemerkenswert, dass immer auch das Denken des Volkes, der Menge der Vielen, wie ich sagen würde, als wichtiges Moment mitgedacht wird und nie nur einfach sozusagen top-down gedacht. So, jetzt komme ich mit einem kleinen Sprung nochmal auf Mencius zurück. Auch Mencius hat schon zeitgenössische Philosophie kritisiert und von ihm findet sich das schöne Zitat aus 3b9. Beschäftigungslose Intellektuelle führen leere Diskussionen. Wobei ich allerdings gerne mal das chinesische Original von beschäftigungslosen Intellektuellen sehen würde. Da das in anderen Übersetzungen auch gar nicht vorhanden ist, dieses Stück des Satzes, kann ich das leider nicht ahnen. Und die Lehren von Yang Zhu und Mo Di erfüllen die Welt. Na, hier ist jetzt auf zwei andere abgestellt, auf die ich dann auch heute im Einzelnen kommen werde. Wer heute nicht die Sprüche von Yang im Munde führt, der zitiert die von Mo. Yangs Prinzip ist ein Egoismus, dann wieder die Formulierung, wie ich sie bei Fulan gefunden habe, each for himself, jeder für sich selber, der keinen Fürsten, Yulan formuliert sovereign, kennt. Also es geht nicht um Feudalität, sondern es geht um Macht und Entscheidungsbefugnis. Während das Prinzip von Mo eine allgemeine Liebe ist, die keinen Vater kennt, wodurch, wie der Yulan, ein Mensch seinen Vater für bedeutungslos erklärt. Aber ohne Vater und Fürst wird der Mensch zum Tier. Das ist sozusagen die zentrale konfuzianische These, dass es eben diese höhere Ordnung geben muss, die von Staat und Familie repräsentiert wird und in den beiden Positionen des Vaters und des Souveräns verkörpert wird. Und Das hat dann der Menzius noch sozusagen ausgeführt. Wenn diese Lehren nicht gestoppt werden, dann können Konfuzius-Lehren sich nicht in ihrem vollen Glanz entfalten. Diese schädlichen Meinungen führen die Leute in die Irre und blockieren den Weg der Menschlich-Herzlichkeit und der Rechtfertigung, der Recht, wie heißt das? Rechtschaffenheit, sorry. Damit ist eigentlich ein Zug der chinesischen Philosophie schon bei Mencius und vermutlich auch bei Konfuzius gekennzeichnet, den wir aus der griechisch-römischen Tradition so nicht kennen, nämlich den Ruf nach Zensur. Zensur. Ja, meine Interpretation ist, die Reichsnähe dieser Philosophen hat sie mit dem Projekt verknüpft werden lassen, die Staatsmacht dafür einzusetzen, dass richtig gedacht wird. Und die Ausschaltung der these doctrines be stopped. Das ist sozusagen eine Übersetzung von Mencius, ne? Das ist nicht Jula. Das ist schon starker Tobak. Lässt aber erkennen, dass diese chinesische Philosophie einen ganz eigentümlichen und doch scharf unterscheidbaren Sitz in der gesellschaftlichen Praxis gehabt hat. Wenigstens als imaginäre Reichsideologie von vornherein gedacht war. Und das wird dann nochmal begründet, wenn man so will. Mich ersetzt dieses, nämlich die Lehren von Yang und Mo, in Schrecken. Und ich möchte die Lehren der Weisen der Vergangenheit schützen. Also die Weisen der Vergangenheit und ihre Lehren sind sozusagen der Bezugspunkt angesichts der Gefahren der Waren- und geldbasierten Modernisierung. Ich glaube, das ist keine sehr stark aktualisierende Interpretation, sondern es lässt sich wirklich bei Konfuzius und Mencius so finden. Und um die zu schützen, bedarf es eben der Verwerfung hier und ja, Hinauswerfung von Yang und Mo und ihren heruntergekommenen, verkommenen Ideen, sodass sie in keiner Weise sich entfalten können. Das ist das erklärte Ziel dieser chinesischen Philosophie, zu erreichen, dass diese Dissidentenphilosophen, die man so ja dann bezeichnen kann, keine Möglichkeit zur Entfaltung bekommen.
Mo ist auch der Mohismus?
Das ist der Mo, ja. Da kommen wir noch zu. Also zu dem Yang und Mo will ich dann im Einzelnen kommen. Ja, das ist, glaube ich, ein Zug, von dem man jetzt sagen könnte, aber wir kennen es doch aus der europäischen Religionsgeschichte. Zumindest seit es Christentum und Islam gibt, gibt es diese Art von religiöser Verfolgung, religiöser Intoleranz, Streben zur Staatsreligion und ähnliche Dinge. Also das ist völlig richtig. Aber die Philosophie im europäisch, auch arabisch-islamischen Kontext entfaltet sich eben unabhängig davon. Ist nicht nie gewesen, Staatsreligion. Und dass diese Ambivalenz zwischen Staatsideologie und Philosophie ist, glaube ich, für die chinesische Philosophie in ihr Mainstream prägend. Und insofern denke ich auch nicht, dass die, wie soll man sagen, der Traditionsverlust durch die Qi so zu werten ist, dass man sagen muss, alles, was dann unter den Hahn rekonstruiert worden ist, ist eine Reichsfiktion und hat mit den frühen Philosophen nichts zu tun. Sondern da gibt es eben diese Indizien, dass schon die frühen Philosophen diese Haltung gehabt haben und man nicht unterstellen muss, dass das erst in der Hahnzeit da hineingekommen ist. Von hier aus jetzt zu Yang Zhu. Erstmal bezogen gemäß Yulan, also diesem runden Buch. Traditionell und auch von den Konfuzianern vertreten, wird die Lehre der Philosophen und auch die Lehre der traditionellen Moral bezogen auf den anderen Menschen. Man wird darüber belehrt, was man für die anderen Menschen tun soll und kann. Bei den Konfuzianern gibt es dafür zwei entsprechende Formulierungen. Sich selbst opfern, um Yen zu werden, edel etwa, sein Leben aufopfern, um Yi aufrechtzuerhalten, könnte sagen die Wahrheit. Dagegen hält Yang das Prinzip, dass alles jeweils für mich selbst zu tun und zu ist und zu geschehen hat. Und es wird jetzt polemisch berichtet, Mencius, auch wenn er die gesamte Welt, der gesamten Welt hätte nützen können, indem er ein einziges Haar von sich selber, wir würden sagen, gekrümmt hätte, die ich in diesen sagen, rausgezogen hätte, dann würde er es nicht getan haben. Und Han Fei hat berichtet, Yang war ein Mensch, der die Dinge verachtete und das Leben hochachtete und seine Haltung, seine Politik war, keine Stadt zu betreten, die in Gefahr war, nicht in der Armee zu bleiben und auch für den größten Profit, der Welt, für den größten Gewinn der Welt hätte er nicht ein einziges Haar von seinem Schienbein abgepflückt, abgegeben. Es gibt offenbar in der Vorgeschichte dieses Yang Zhu, also dieser Art von Philosophie, die er dann ausgearbeitet hat, schon im Lun Yu zu finden, Kritik an Konfuzius. Konfuzius, sagen diese, die Vertreter dieser Position, war jemand, der wusste, dass das nicht zu tun ist, dass es nicht möglich ist, das zu tun, und der es dennoch tut. Sie haben ihn ermahnt, indem sie gesagten, halt ein, stopp, stopp. Diejenigen, die an der Regierung teilnehmen, begeben sich in Gefahr, sind in Gefahr. Die Welt ist überall in derselben gestörten Lage. Wer kann das denn ändern? Und demgegenüber haben die dann ihre eigene Position beschrieben als die von Menschen, die die Welt, man könnte jetzt christlich sagen, verachteten und die nur für sich selber sich sorgten. Und es gibt jetzt zu diesem Yang Zhu verschiedene Quellen. Ich beziehe mich wieder auf den Yulan, der zitiert bei Lao Tzu, in dem Buch Lao Tzu, den Ausspruch, was ist wichtiger, der jemandes Ruf oder der eigene Ruf oder das eigene Selbst? Was ist bedeutender, the most, das eigene Selbst oder das eigene Eigentum? Wobei natürlich diese Fragen keine rhetorischen Fragen sind, es ist jedes Mal das eigene Selbst. Zhuangzi berichtet, der Yang Zhu hätte gesagt, wenn du etwas Gutes tust, hüte dich vor einem guten Ruf. Wenn du etwas Schlechtes tust, hüte dich vor einer Bestrafung. Den Weg des Dazwischen zu folgen, ist dein beständiges Prinzip oder soll dein beständiges Prinzip sein. Dann kannst du da ist ein Tippfehler drin, then you can guard your body, dann kannst du deinen Körper bewahren, deine Eltern ernähren und die Geschichte deiner Jahre vervollständigen. Das will ich dann doch genauer kommentieren, weil das ein interessanter Aspekt ist. Es wird hier in der chinesischen Philosophie nicht propagiert, dass man ewig lebt. Es wird aber eine, und hat auch eine entsprechende Debatte gegeben, da komme ich noch drauf zurück, eine Debatte gegeben, die darum geht, dass man, wie sollte man sagen, künstliche Verkürzungen des Lebens vermeidet. Also sich in Gefahren begibt, ungesund lebt oder ähnliche Dinge. Also die Geschichte deiner Jahre vollenden ist ein wichtiges Thema und wird auch Thema von entsprechenden Praktiken, Diät, Übungen und all sowas. Ne? Dann wird berichtet, er habe geschrieben, die Bäume auf den Bergen sind ihre eigenen Feinde. Das Feuer, das sozusagen von Baum zu Baum springt, die Ursache ihres eigenen Durstes. Zinnamon ist essbar, deswegen ist der Zinnamonbaum, also Zimtbaum, wird der Zimtbaum abgeschnitten. Das Chi-Oil ist nützlich, deswegen wird der entsprechende Baum abgerissen. Oder? Das heißt, in dem Moment, wo man für andere nützlich ist, begibt man sich in Gefahr. Ja, also ist sowas wie ein fast schon diogenesisches Ideal der Selbstgenügsamkeit. Und das schließt eben ein, nicht anderen nützlich zu sein, damit man von denen nicht instrumentalisiert und dadurch zerstört wird. Im Liesi wird das zusammengefasst, den Weg des Dazwischen als beständiges Prinzip zu verfolgen. Es gibt im Liesi auf Yang Zhu bezogene Kapitel über Value Yourself, sich selbst wertschätzen, das Leben als Wurzel und das Leben wertschätzen auch. Hochschätzen. Und das oberste Prinzip, wird immer wieder gesagt, ist vermeiden. Und zwar, wie sagt man, Ärger vermeiden, Schwierigkeiten vermeiden. Also man kann fast sagen, Ataraxia. Ne? Taraxia ist ja dieses sozusagen erschüttert werden. Und Unerschütterlichkeit ist hier tatsächlich das Prinzip. Vermeide die Welt, vermeide berühmt zu sein, vermeide bestraft zu werden. Und das wird als Antwort auf die Frage konstruiert, sicher und gewiss garantieren zu können, dass man eine Verletzung des Menschen, eine Schädigung des Menschen vermeiden kann. Dazu einige Einzelzitate. Die Hauptquelle von Ärger und Erschütterung ergibt sich daraus, dass ich einen Körper habe. Wenn die Zeit kommt und ich keinen Körper habe, was für Erschütterungen wird es dann noch geben? Der Tod als Ende der Erschütterung des Lebens. Master Chuang ging in den Hügeln spazieren und sah einen großen Baum, der mit dem üppigsten Blattwerk bedeckt war. Ein Holzfäller stand dabei und fällte den Baum nicht. Master Chuang fragte ihn nach dem Grund und er antwortete, der ist zu nichts Nütze. Meister Chuang sagte, weil dieser Baum keine besonderen, außerordentlichen Qualitäten hat, ist er dazu in der Lage, seine ihm zugewiesene Zeit an Jahren vollständig zu leben. Also dieser Gedanke, dass es so etwas wie eine natürliche Lebenszeit gibt, ne, also hier an dem Baum exemplifiziert, ist es, glaube ich, für diese Art von Philosophie ganz wesentlich. Es wird dann empfohlen, Leben und Tod als ein und denselben Gegenstand und nicht als getrennte Gegenstände zu behalten, zu behandeln und eben auch Möglichkeit und Unmöglichkeit als eine miteinander verbundene Kette. Und das wird dagegen damit nochmal zugespitzt, ob du lebst oder tot bist, das hat keine Wirkung auf dich. Und umso mehr gilt dies in Bezug auf Profit und Verlust. Es gilt hier eine Haltung der Unerschütterlichkeit, durchaus in dem Sinne, dass einem alles egal ist, zu entwickeln. Und diese Haltung ist dann in der Tat die philosophische Haltung. So, jetzt muss ich meine Bücher rausholen. Im Liesi gibt es ein ganzes Kapitel, das sich dem Yang Zhu gewidmet hat. Und das beginnt eigentlich damit, dass er kritisiert, was die Konfuzianer anstreben, nämlich den Nachruhm, also sich einen Namen verdienen. Ich lese das mal vor, das ist ziemlich lang. Yang Zhu sagte, 100 Jahre sind selbst für ein langes Leben die äußerste Grenze. Von 1000 Menschen erreicht sie kaum einer. Doch nehmen wir an, es gibt jemanden, der so alt wird. Kindheit und hohes Alter nehmen ihm davon schon die Hälfte weg. Nachtruhe und Schlaf bei Tage nehmen vom Rest wiederum die Hälfte. Krankheit, Kummer, Todesfälle und Sorgen nochmals die Hälfte. In dem knappen Dutzend Jahren, das noch verbleibt, wie lange ist er wirklich zufrieden und sorgenfrei? Nicht einmal für die Dauer einer Stunde. Wozu lebt der Mensch überhaupt? Was macht ihm denn Freude? Schönheit, Reichtum, Musik und Frauen. Steht da so. Wobei natürlich damit klar ist, dass dieser Mensch ein Mann ist. Also weiter im Text. Aber wie selten hat der Mensch genug schöne Kleider und gutes Essen? Wie selten kann er sich an Musik und Frauen ergötzen? Außerdem wird er durch Strafdrohung und Aussicht auf Belohnungen hin und her gerissen und durch Rücksichtnahme auf den guten Ruf oder die Gesetze um die Ruhe gebracht. Sinnlos vergeudet er seine Zeit, indem er flüchtigen, leeren Ehren oder gerade im überflüssigen Ruhm nach dem Tode nachjagt. Sogar wenn er allein ist, richtet er sich nach dem, was er bei den anderen Leuten gehört und gesehen hat. Und dann fragt er sich auch noch, was für Körper und Geist wohl richtig und was schädlich sei. So versäumt er die vollen Freuden seiner Jahre und kann nicht einen Augenblick ohne Hemmungen leben. Worin unterscheidet sich ein solches Leben von dem eines im Kerker Gefesselten? Also man könnte hier aus dem 20. Jahrhundert das Buch vom S von Georg Rodek zitieren, der eben diese Art von sozusagen Zügellosigkeit, ich glaube, das ist hier positiv wendbar, als Lebensideal propagiert. Richtig. Aber hier muss man nicht erst das Ruinieren abwarten, sondern man führt es selber herbei. Die Menschen der Vorzeit wussten, dass Leben und Sterben nur kurze Episoden sind. Deshalb folgten sie ihrem Herzen und widersetzten sich nicht den natürlichen Wünschen. Sie lehnten körperliche Freuden nicht ab und kümmerten sich nicht um den guten Ruf. Sie ließen sich von ihren Neigungen treiben und verachteten kein natürliches Bedürfnis. Wie man nach ihrem Tode von ihnen sprechen werde, war ihnen gleichgültig, weshalb sie auch durch Strafandrohungen nicht zu beeindrucken waren. Ruhm und Ehre, ob man sie höher oder weniger hoch einschätzte und ob ihr Leben lang oder kurz sein werde, dem maßen sie keinerlei Bedeutung zu. Und das ist sozusagen ein, kann man sagen, tatsächlich ein anarcho-individualistischer Zug, der gleichzeitig, wenn man so will, so auch noch Züge von zurück zur Natur hat. Ja, die Alten und die Natur, das sind im Grunde die ethischen Grundlagen oder die primatischen Grundlagen des menschlichen Lebens, die hier angerufen werden. Das wird dann nochmal vertieft. Weiter, das war eben so auf Seite 106 in Schleichertrotz, jetzt bin ich auf Seite 107. Yang Zhu sagte, im Leben gibt es zwischen den Leuten Unterschiede. Im Tode sind sie alle gleich. Im Leben gibt es Tüchtige und Einfältige, Vornehme und Geringe. Das sind die Unterschiede. Im Tod gibt es Verwesung, Moder und Fäulnis. Das ist die Gleichheit. Alles, was lebt, stirbt auch. Tüchtige, Törichte, Vornehme, Geringe, Zehnjährige, Hundertjährige, Humane und Weise, Übeltäter und Bösewichter. Alle sterben. Was im Leben ein Yao oder ein Shun war, also berühmte weise Kaiser, sind im Tod vermoderte Knochen. Was im Leben ein Scheusal wie Ji oder Zhao war, sind im Tod auch nur vermoderte Knochen. Diese vermoderten Knochen sind alle gleich, niemand kann sie noch unterscheiden. Freuen wir uns also des gegenwärtigen Lebens, was geht es uns an, was nach dem Tode sein wird? Ich erinnere, in der Antike hat Epikur in genau demselben Sinne die Irrelevanz des Todes argumentiert. Das hat natürlich unter anderem die Konsequenz, dass auch die Totenbestattung, die in der chinesischen Kultur eine gewisse, dann auch durch Grabkulte überlieferte Rolle gespielt hat, völlig bedeutungslos wird. Es ist, ich zitiere jetzt hier Schleichertrotz, gleichgültig, ob man den Toten verbrennt, ins Wasser wirft, einfach liegen lässt oder in herrlichen Gewändern in einem prächtigen Steinsarkophag beisetzt. Demgegenüber, weiter Schleichertrotz, betont er aber die Sympathie für die Lebenden. Zitat jetzt Yang Zhu: Es gibt einen alten Spruch, im Leben Mitleid füreinander, im Tod Verzicht. Dieser Spruch ist vollkommen. Mitleid füreinander besteht nicht bloß aus Gefühlen. Man kann jenen, die sich abarbeiten müssen, beistehen, hungrigen Essen geben, frierende wärmen und jenen, die sich in Schwierigkeiten befinden, helfen. Verzicht bedeutet nicht, dass man nicht umeinander trauerte, sondern dass man den Toten keine Perlen und Edelsteine in den Mund legt, sie nicht in gestickte Gewänder kleidet, keine Tieropfer darbringt und keine Opfergefäße aufstellt. Und jetzt wird das von Schleichertrotz auf die Formel gebracht. Leben und Leben lassen, als eigentliche Lehre von Zhang Zhu. Dann gibt es einen längeren, also es wird hier eine Erzählung, die Geschichte eines Mannes referiert. Das habe ich jetzt nicht als Zitat, sondern als Referat von Schleichertrotz. Ein Mann ist durch eine Erbschaft reich geworden. Nach der konfuzianischen Morallehre wäre es nun seine Pflicht gegenüber den Vorfahren gewesen, den ererbten Reichtum zu pflegen und zu mehren und sich einen Namen zu machen. In Yang Zhus Erzählung verzichtet der Mann aber sofort auf alle Geschäfte und politischen Aktivitäten und lebt nur nach seinen Neigungen. Er lässt herrliche Bauten für sich errichten, liebt schöne Mädchen und prächtige Kleider, ergötzt sich an Musik und exotischen Genüssen und ist ständig von einer großen Gästeschar umgeben. Speisen von den Gästen nicht mehr aufgegessen werden können, verschenkte er an Nachbarn und Freunde. Als der Nachbar sich dem 60. Lebensjahr nähert und seine Kräfte nachlassen, verschenkt er den Rest seines Vermögens. Zuletzt reicht das Geld nicht einmal mehr für sein Begräbnis. Nun aber besinnen sich alle, die früher mit ihm gefeiert haben, sie veranstalten eine große Sammlung und geben den Nachkommen des Wohltäters ihr Erbe zurück. Wirklich, dieser Mann habe mehr begriffen als seine Vorfahren, kommentiert Yang Zhu den Text. Aber die Masse der Leute können ihn nicht begreifen. Ja, das ist dieses, also man kann wirklich sagen, Diogenes ist da offenbar ein verwandter Geist, aber in einem anderen Kontext. Das hier gewinnt seine Radikalität dadurch, dass das nicht als individuelle Rückzugsstrategie gedacht ist, sondern als verallgemeinerte Haltung, die allen angeraten wird. Und das wird dann zugespitzt zu dem Postulat, das Wichtigste sei, keinen seiner Wünsche zu unterdrücken. Da sind wir wirklich dicht bei Georg Grodecks Buch vom S. Man tyrannisiere, das ist jetzt immer noch gleicher Dress, man tyrannisiere sich nur selber, wenn man sich nicht traue, das zu sehen, hören, riechen, tun oder denken, wozu man gerade Lust hat. Jetzt Zitat Yang Zhu. Diesen Tyrannen davonjagen und den Tod gelassen erwarten, sei es in einem Tag, in einem Monat, in einem oder in 10 Jahren, das nenne ich Pflege des Lebens. Pflege des Lebens war damals eine große Debatte, auch unter dem Gesichtspunkt, was kann man tun, natürlich in der chinesischen Oberschicht, um möglichst lange zu leben. Wer sich dagegen solchen Tyrannen ausliefert, also weiter jetzt zum Zitat, statt ihnen zu entkommen, wird vielleicht auf trübselige Weise ein langes Leben erreichen. Aber selbst wenn er 100.000 oder 10.000 Jahre dauern würde, ich könnte es nicht Pflege des Lebens nennen. Und es gibt dazu dann eine Geschichte von 3 Brüdern, Wu und Shao des berühmten Kanzlers Sichan. Und ich lese ihn nun vor. Sichan war Kanzler im Staate Zheng. 3 Jahre regiert er bereits, die Guten fürchten sich in seine Reformen und die Bösen fürchteten seine Strafen. Der Staat Zheng war wohlgeordnet und alle benachbarten Fürsten fürchteten ihn. Also ein erfolgreicher Staatsmann, man könnte sagen, ein Modell eines erfolgreichen Konfuzianers. Aber er hatte einen älteren Bruder, Gongsun Shao, und einen jüngeren Bruder, Gongsun Mu. Shao liebte den Wein, Wu die Frauen. In Shaos Haus lagerten an die 1000 Krüge Wein und Berge von Hefe lagen herum. Schon 100 Schritte vor seinem Tor stieg einem der Geruch vergorener Trebern in die Nase. Er trank unmäßig und wollte nichts mehr von der Welt wissen. Frieden oder Kriegsgefahr, Reue über begangene Fehler, die Zustände in seinem eigenen Haus und seine Anverwandten, alles das interessierte ihn nicht mehr. Er hat die Freude am Leben ebenso verloren wie die Trauer über den Tod. Wenn Feuer, Wasser oder das Schwert des Krieges ihn bedroht hätten, er hätte nichts davon bemerkt. In den hinteren Räumen von Mus Hause gab es mehrere Dutzend Zimmer voller junger, aufreizend gekleideter Mädchen. Dort lebte er sein Ausschweifen. Er trieb es derart mit den Mädchen, dass seine Verwandten nur mit ihm brachen und seine Vertrauten sich abgestoßen fühlten. Er floh in seine hintersten Gemächer, um dort Tage und Nächte zu verbringen. In 3 Monaten verließ er sie kaum einmal und schon der Gedanke daran war ihm zuwider. Das kommt jetzt zu einer Konfrontation zwischen den 3 Brüdern und der Kanzler Sichan hält seinen Brüdern eine, ja, kann man sagen, Philippika, also eine Strafrede. Nur wegen seiner Vernunft, also das ist jetzt wieder Zhao, nur wegen seiner Vernunft ist der Mensch mehr wert als das Tier. Die Vernunft führt ihn zur Sittlichkeit und Rechtschaffenheit, also die konfuzianischen Thesen, und dadurch erwirbt er sich schließlich einen guten Ruf und macht Karriere. Wer sich bloß von seinen Begierden treiben lässt und der Wollust frönt, ruiniert Gesundheit und Leben. Wenn ihr das einseht und euer Verhalten bereut, dann bekommt ihr noch am gleichen Tag einträgliche Posten. Chao und Mu antworteten: Das wissen wir ohnehin und wir haben schon längst die Wahl getroffen. Glaubst du, dass wir erst deine Reichtum und deine Belehrung brauchten, um das zu verstehen? Es ist schwer genug, dieses Leben zu meistern und der Tod kommt schnell. Dieses schwer zu meisternde Leben dazu zu verwenden, auf den Tod zu warten, der ja doch kommt, was für ein Gedanke. Oder sich der Sittlichkeit und Rechtschaffenheit zu unterwerfen und dann herumzuprahlen oder seinen Gefühlen und Neigungen Gewalt anzutun, um Ruhm zu erwerben. Wenn wir das täten, wären wir da nicht schon wie tot? Wir wollen dieses eine Leben voll ausschöpfen und unsere Jahre bis zum Letzten genießen. Unsere einzige Sorge ist, dass der Magen derart überfüllt werden könnte, dass wir nichts mehr trinken können oder dass unsere Potenz nachlässt und wir unsere sexuellen Begierden nicht befriedigen können. Für Sorgen um einen guten Ruf oder um die Gesundheit haben wir keine Zeit. Das wird dann nochmal positiv formuliert, dass das Streben nach Freude und Glück ist dann natürlich für den Menschen und das droht zur Qual zu werden und deswegen muss der Mensch lernen, Zitat, Rötz Schleichert, nicht zu viel zu verlangen und nichts anzustreben, was außerhalb seiner Reichweite liegt. Und dazu wieder ein Zitat von Yang Zhu. Yang Zhu sprach: Warum die Leute im Leben nie zur Ruhe kommen, hat vier Gründe. Sie wünschen sich langes Leben, Ruhm, eine glänzende Stellung und Reichtum. Wegen dieser vier Gründe fürchten sie Gespenster und Menschen, Höhergestellte und Strafen. Das heißt, die Menschen ängsten sich dauernd vor irgendetwas. Man kann sie töten, man kann sie am Leben lassen. Ihr Schicksal wird immer von außen bestimmt. Wer sich dem Schicksal nicht widersetzt, wird er ein langes Leben wünschen? Wen Vornehmheit nicht beeindruckt, wird er Ruhm wünschen? Wünscht, wer keinen Einfluss anstrebt, eine glänzende Position? Und wird der nach Reichtum gieren, der keinen Besitz erstrebt? Dies heißt, mit allen Leuten auskommen und sich den Dingen dieser Welt nicht entgegenstellen. So wird das Schicksal von innen bestimmt. Dieser Gedanke, das eigene Schicksal von innen zu bestimmen, durch Rückzug, in der Tat, Diogenes, der immer sich fragt, braucht man das wirklich? Und wenn man es nicht wirklich braucht, dann lässt er das fahren. Das ist hier doch sehr prägnant herausgearbeitet. Ein letztes Zitat. Meng Song Yang fragte Meister Yang: Wenn ein Mensch das Leben liebt und seinen Körper pflegt, um dadurch unsterblich zu werden, geht das? Yang antwortet: Es gibt keine Unsterblichkeit. Wenn er aber versucht, sein Leben wenigstens zu verlängern, geht das? Yang antwortet: Es gibt keine Verlängerung des Lebens. Nur wenn man dem Leben keinen Wert beimisst, kann man es bewahren. Nur wenn man seinen Körper nicht liebt, kann man ihn pflegen. Außerdem, wozu will man das Leben verlängern? Zuneigung oder Hass, Sicherheit oder Gefahr, Freude oder Kummer, und die Wechselfälle der Politik, das war doch früher genau dasselbe wie heute. Wer es einmal gesehen, gehört und erlebt hat, hat es nach 100 Jahren bis zum Überdruss satt. Eine Verlängerung des Lebens würde ihm nur Kummer bereiten. Meng Song Yang sprach: Wenn die Sache so steht, dass der frühe Tod einem langen Leben vorzuziehen ist, dann sollte man sich wohl ins Schwert stürzen oder ins Feuer oder ins Wasser. Denn so kommt man an das Ziel seiner Wünsche. Yang Zhu sprach: Nein, vielmehr soll man das Leben gleichmütig auf sich nehmen, sich seine Wünsche erfüllen und den Tod herankommen lassen. Kommt der Tod, lass ihn gleichgültig über sich ergehen und beobachte das Geschehen und verlöschen. Nicht aufgeregt sein und nicht widerstrebend. Wozu will man die Zeitspanne ausdehnen oder verkürzen? Und das ist diese relativ deutliche Haltung des Heraustretens aus allem als Vermeidung von Sorge und allem, was dem menschlichen Leben als sozusagen zivilisierten Leben eigen ist. Und das ist die Haltung von Zhang Zhu.
Fühlt sich so ein bisschen an Schopenhauer erinnert. Der auch ein bisschen so was Asketisches und Ruhm und Verzicht auf so.
Ja, also dieses Thema der Unerschütterlichkeit durch Askese zieht sich von Diogenes von Sinope spätestens bis in die Gegenwart. Also da würde ich Schopenhauer nicht so herausheben, aber da ist er Bestandteil einer Tradition. Bei ihm ist es sicher auch nochmal verstärkt durch die Wiederaufnahme buddhistischer Traditionslehre. Jetzt komme ich zu einem zu dem anderen Pol, den ich heute diskutieren möchte. Und da habe ich ein bisschen Probleme, weil ich glaube, da müsste ich noch mehr untersuchen, aber ich will versuchen, das schon soweit präsentierbar zu machen. Als erstes eine Exkursion, ein Exkurs, nämlich der Modi oder Meti ist eben derjenige, der Bertolt Brechts Meti gewesen ist. Und viele von Ihnen werden Brechts Meti, das Buch der Wendungen, kennen. Und man kann sich jetzt fragen, was hat das mit chinesischer Philosophie zu tun? Dazu jetzt erstmal das Zitat aus Wikipedia. Der beschreibt das als eine Verhaltenslehre, in der in verballhornter Form die Lehre des Kommunismus dargestellt wird, wie ihn Brecht rezipiert hat. Das bedarf, glaube ich, der Übersetzung. Die Verballhornung besteht nämlich darin, dass Brecht sich des Instruments der Chinoiserie bedient, um eine eigene Philosophie zu artikulieren, was für Kommunisten in den 30er Jahren schlichtweg verboten war. Denn eigentlich gab es die sozusagen verbindliche kommunistische Philosophie in Form von Stalins kurzem Lehrgang, wo dann den wahrscheinlich Mitin verfasst hat, wie ich das weiß, der den dialektischen und den historischen Materialismus kurz gefasst und verbindlich abgefasst hat. Und das war die verbindliche, offizielle Philosophie des Marxismus bis ja, lange Zeit.
Also,
das Marxismus-Leninismus, ja. Natürlich haben die Trotzkisten sich davon nicht beeindrucken lassen. Natürlich gibt es verschiedene dissidente Formen des Marxismus, die daran nicht beteiligt waren, aber sagen wir mal, welthistorisch war das lange Zeit maßgeblich, bis hin nach Jugoslawien. Also es ist nicht so, dass Jugoslawien dem einfach so entkommen ist. Das heißt, ich glaube, das ist ganz wichtig, Meti muss man ernsthaft als Chinoiserie lesen. Das heißt, was war Chinoiserie im 18. Jahrhundert? Es war eine Darstellung einer anstößigen Philosophie, im 17. auch schon, in Gestalt von Berichten über China. Also kritische Positionen. Es gab eine China-Begeisterung. Es gab aber auch ein Bewusstsein der Höhe der chinesischen Kultur. Mein Lieblingsbeispiel ist dafür Adam Smith, der zum Anfang von der Wealth of Nations sagt, zum ersten Mal hat im vergangenen Jahrhundert Europa das Niveau Chinas erreicht. Was durchaus, sagen wir mal, eine reale Grundlage hat. Es ist nicht so, dass da der Smith bloß so China begeistert gewesen ist, sondern der hat sich auf die Entwicklung der Produktivkräfte relativ präzise bezogen. Und in der Tat, erst im 18. Jahrhundert entwickelt sich Europa in einer Weise und einer Dynamik und auf einer Höhe, die dieses traditionelle Entwicklungsniveau der Großreiche, das China eben schon lange erreicht hatte, dann überschreitet und durchbricht. Ja, also das, und in dieser Zeit, insofern ist es natürlich auch interessant, dass gerade in dieser Zeit die Chinoiserie als Form für kritische Philosophie entdeckt und entwickelt worden ist. Ja, und das greift der Brecht, also es ist ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie der Aufklärung, kann man sagen. Und das greift Brecht hier wieder auf. Und er greift es eben auf im Sinne einer Aufklärung innerhalb der kommunistischen Bewegung. So kann man, mindestens das kann man daraus schon schließen. Und die Verballhornung, von der hier die Rede ist, ist einfach die, dass er sich nicht an die offizielle Philosophie hält. Bei Brecht weiß man ein bisschen was, nämlich hat Karl Korsch intensiv gelesen.
Er war von Marxismus lehren.
Ja, ja. Und sozusagen sich den Marxismus von Karl Korsch angeeignet. Und von Karl Korsch gibt es parallel zu Lukas Geschichte und Klassenbewusstsein Marxismus und Philosophie. Und man kann sagen, Geschichte und Klassenbewusstsein und Marxismus und Philosophie sind die Gründungsdokumente dessen, was man später den westlichen Marxismus genannt hat, der als wesentliche Traditionslinie außerhalb gewissermaßen der politisch verfassten Marxismen, also außerhalb von Trotzkismus und Stalinismus und Maoismus, den Marxismus des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Und der in der Tat nicht vom Stalinismus bestimmt war. Das wäre falsch, dass sozusagen die politisch machtvolle Hegemonialposition des Stalinismus auch noch auf den Inhalt des westlichen Marxismus auszudehnen. Also Brecht als westlicher Marxist kann man hier durchaus sagen, obwohl er ja dann in die DDR gegangen ist, aber da war er nicht der Einzige. Ernst Bloch war auch in gewisser Weise ein westlicher Marxist und ist auch in die DDR gegangen. Leo Kofler, wie dir bekannt, Dito, ist schneller zurückgekommen, aber war auch nicht einfach ein Trotzkist. Also da gibt es eine ganz interessante Geschichte auch des deutschsprachigen westlichen Marxismus, der natürlich doppelt verdrängt worden ist, einmal durch die Nazis vertrieben und dann durch die DDR-Tradition versucht, ungeschehen zu machen. Gut, also das ist schon mal der Hintergrund. Also Brecht als westlicher Marxist bedient sich der Form der Chinoiserie, um seine eigene Philosophie des Marxismus zu artikulieren. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt einfach nur, ein oberflächlicher Bezugspunkt? Er hat sozusagen einen chinesischen Autor gesucht, dem er seine eigene Philosophie zuschreiben konnte. Und da, denke ich, muss man noch genauer werden. Ich habe die Untersuchung nicht durchgeführt, aber ich glaube, es gibt Gründe für die Annahme, dass das eben nicht zufällig war. Also, dass er eben, Konfuzius hätte er das nicht zuschreiben können, was er schreiben wollte, Mencius auch nicht, Yunzi auch nicht und dem Yanzhu, den wir gerade diskutiert haben, eigentlich auch nicht. Sondern es gibt schon inhaltliche Gründe, warum er das dem Mozi, dem Modi und dem Meti zuschreiben konnte. Diesen Gründen will ich versuchen, ein bisschen jedenfalls auf die Spur zu kommen.
Gab es denn diesen Meti?
Den gab es, ja, ja. Ja, ja. Das ist, da gibt es keine Zweifel. So wie es die anderen hat es auch alle gegeben. Also wir haben bisher noch mit keiner mythischen Figur zu tun gehabt. Die waren alle, hat es alle gegeben. Das Problem ist nur, wir haben deren Werke nicht im Original. Wir haben spätere Zusammenstellungen, meistens unter dem Titel des Schulgründers, der Schulphilosophie. Das gilt für Konfuzius, das gilt für Mencius, das gilt für Yunzi, das gilt auch für Meti. Also Das ist das Problem. Und es ist immer etwas schwierig zu differenzieren, was ist denn da jetzt sozusagen spätere Hinzufügung, was sind die Originalpositionen. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt am Anfang stünde, sondern da gibt es eine jahrhundertelange Diskussion darüber. Jedenfalls spätestens seit dem 19. Jahrhundert ist das intensiv diskutiert worden. Und da gibt es, so wie wir bei den Vorsokratikern inzwischen ganz gut sortieren können, was sind wirklich Originalstücke, das gibt es im Chinesischen in der Weise nicht. Ja, auch schon wegen der Eigentümlichkeit der chinesischen Schriftzeichen, die nicht jetzt ermöglichen zu sagen, ah, das ist ein ganz altes und das kann man sozusagen als aufs 5. Jahrhundert datieren. Diese Möglichkeit gibt es einfach nicht. Sind alles in dem Sinne Texte, die sich nicht mehr philologisch datieren lassen. Das ist leider so. Während im Griechischen gibt es eben schon die Möglichkeit zu erkennen, aha, hier ist ein bestimmter ionischer Dialekt oder hier ist ein frühes Attisch. Und dann kann man sagen, ja gut, das ist original oder das ist zumindest das Wort ist original. Und dann haben die Griechen auch tatsächlich in der Debatte zitiert. Und diese Schriften lagen ja als solche noch in historischer Zeit vor, mindestens in die frühe römische Zeit. Und da gibt es dann immer wieder Zitate. Und das haben wir nicht für die chinesische Tradition, sondern da haben wir diese Zusammenstellung, in der man gewissermaßen inhaltlich sortieren muss, was kann man den Schulgründern zuordnen und was muss man als spätere Ausarbeitung kennzeichnen. Ist unbefriedigend, aber ich denke, es ist machbar. Und in diesem Sinne kann ich jetzt erstmal nochmal kommentieren, was mich jetzt in den Darstellungen gewundert hat, ist, warum zwar in den Zitaten, die ich angeführt habe, immer der Yan Zhu erst genannt wird und dann der Mudi oder Muzi, aber in der Darstellung dann der Muzi als erstes kommt. Das ist die erste spannende Frage. Und das hängt damit zusammen, dass, und das ist, glaube ich, ein Mangel der doxographischen Darstellung, das ist übrigens bei Julan nicht so. Ne? Also Julan geht da tatsächlich auch andersrum vor, dass Mozi in gewissem Sinne der befriedigendere doxographische Gegenstand ist, weil er nicht wie Yan Zhu durch zugespitzte Äußerungen, die mehr oder minder im Einzelnen existieren, hervorgetreten ist, sondern tatsächlich durch so etwas wie eine gegliederte Gesamtauffassung. Also Mozi ist, wenn man so will, der systematische Denker. Nicht der Radikale, das kann man nicht sagen. Aber die Radikalität des Yan Zhu hat sicherlich auch die Rezeption behindert. Und das gilt wohl auch schon für die chinesische Tradition. Also die Tradierung des Yan Zhu, was ich jetzt Ihnen hier konstruiert habe, ist brüchig und strittig. Das geht bis zu der Frage, ob dieser Bericht, auf den sich hier Schleicher-Drötz vor allem stützen, im Liesi, ob dieser Bericht überhaupt auf den historischen Yan Zhu bezogen werden kann. Also Yan Zhu ist in gewissem Sinne, ich glaube, der Impetus, die Zuspitzung, die sind unbestreitbar, aber wie er das im Einzelnen gemacht hat, das kann man nur gewissermaßen durch eine mehr Schichten aufweisende Überlieferung ahnen, die letzten Endes nicht wirklich durchsichtig ist. Also da bewegen wir uns auf unsicherem Boden. Aber, und deswegen liegt es immer nahe, sich erstmal an Modin zu halten, wo wir dann besser bedient werden. Es gibt ein stattliches Werk, wie Gottfried Schleicherpass schreiben, unter dem Titel Mozi, wie all diesen frühen, ne, der Titel des Philosophen und der Titel des Werks ist ein und derselbe. Das, klar, ne, Teile stammen von späteren Schülern, besteht aus 71 Kapiteln, von denen wiederum einige verloren gegangen sind. Und die Kernkapitel des Buches existieren in je drei Fassungen, deren genaue Zuschreibung unklar ist. Im vorderen Teil, Kapitel 1 bis 39, werden politische, moralische, kulturelle und religiöse Fragen behandelt. Achso, ich muss mal hier weitergehen. Ich bin jetzt bei dem Punkt, das Werk Mozi. Kapitel 1 und 3 passen in Stil und Thematik nicht recht zu den anderen Kapiteln. Es folgen völlig andersartige Kapitel über logische, zum Teil auch naturwissenschaftliche Fragen, dann nochmals Gespräche über die Lehre des Mo und schließlich militärtechnische Abhandlungen. Und die weitere Darstellung, da halte ich mich auch dran, bezieht sich eben nicht auf die logischen und auch nicht auf die militärischen Kapitel. Und zitiere ich dann noch gerne Schleichert-Rötz: Modi geht in seiner Philosophie aus von der konkreten, materiellen Situation der breiten Massen, die sicher häufig eine des Mangels und der Unsicherheit war. Das ist etwas weich gezeichnet. Wir reden von einer Zeit der Krise. Also ich weiß nicht, ist Ihnen das bewusst, wenn man sozusagen Zahnuntersuchungen an europäischen Skeletten macht, kann man bis ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts nachweisen an der Zahnentwicklung, dass diese Leute irgendwann mal in Hungersnöten gesteckt haben. Ja, also man sollte sich sozusagen nicht in Mythen der guten alten Zeit verfallen, sondern bis, und das ist natürlich auch das Große an der industriellen Revolution, die hat zwar auch, ne, Irland etwa, Hungersnöte produziert, aber sie hat Hungersnöte prinzipiell vermeidbar gemacht. Das ist wirklich der Punkt, den man sich historisch klar machen muss. Und das projiziere ich jetzt auf China. Auch in China gibt es eben diese Situation, und gerade in dem China der streitenden Reiche, da sind die Quellen wirklich ganz eindeutig, dass die Hungersnot, die Missernte, sozusagen ein gewöhnliches Ereignis ist. Nicht jedes Jahr, klar, aber doch öfter mal. Und das heißt, wenn hier gesagt wird, Moment, was jetzt? Die sicher häufig eine des Mangels und der Unsicherheit war, dann muss man sich das entsprechend drastisch vorstellen. Wobei, man muss auch sagen, auch das ergibt sich ganz klar aus den Quellen, die Massen haben sich das auch nicht einfach gefallen lassen. Also die haben dann schon die Vorratshäuser gestürmt und das Getreide verteilt. Aber da das nicht genug war, war das Problem natürlich damit auch wieder ganz präsent. Das sind wirklich Zeiten der Störung der materiellen Reproduktion, zumal darauf habe ich ja hingewiesen, diese Art des chinesischen Reisbaus, wie sie sich entwickelt hatte, darauf angewiesen war, dass es so etwas wie eine hydraulische Ordnung gab, dass die großen Flüsse reguliert waren, dass eben die übergeordneten hydraulischen Systeme von Staatswegen, also von Gemeinwesen halber unterhalten wurden. Und jede politische Krise hat das gefährdet und hat diese ohnehin prekäre Reproduktionsweise weiter verunsichert. glaube, das muss man sich als Hintergrund ganz drastisch klar machen. Und es ist hier nur so ein bisschen weichzeichnermäßig referiert, was den Kollegen wahrscheinlich mangels Geschichte der materiellen Geschichte, Kenntnis der materiellen Geschichte, so unterläuft. Jedenfalls gibt es bei Modi das Zitat: Dreierlei bereitet dem Volk Sorge, dass die Hungernden nicht ernährt werden können und die Frierenden nicht gekleidet und dass die zufolge von Zwangsarbeit Erschöpften keine Erholung finden. Das sind drastische Beschreibungen der historischen Situation, wie sie sich bei Modi finden. Also das ist jetzt keine Hinzufügung späterer Autoren. Und demgegenüber ist dann das eine große Thema, wie Schleichert wird es mit Recht sagen, der politischen Philosophie klar definiert, der Nutzen und vor allem Schaden staatlicher Maßnahmen für das Volk. Das ist das zentrale Thema von Modi. Und Modi entwickelt demgegenüber eine Philosophie des einfachen Lebens. Das kann man wirklich deutlich so sagen, aber nicht des einfachen Lebens als eine Politik des individuellen Rückzugs, wie wir das aus dem 20. Jahrhundert kennen, sondern als das einfache Leben als eine Priorisierung und Durchsetzung der materiellen Grundbedürfnisse durch die staatliche Politik. Also der in der Idealzitat von Schleichert-Rötz: In der Idealgesellschaft des Modi muss jede Tätigkeit durch Beruf auf das höchste Gut, das heißt die Nutzen des Volkes, gerechtfertigt und begründet werden. Das heißt die Sicherstellung eines einfachen Lebens ohne weitere Ambitionen. Und deswegen kritisiert er jede Herstellung von Luxusgütern und kulturellen Gütern. Besonders ausführlich hat Modi die Musik kritisiert. Ein Konfuzianer hat behauptet, Musik werde einfach um ihrer selbst willen betrieben. Dem hat er entgegengehalten, dass die Musik Kosten verursacht und nutzlos sei. Und dasselbe gelte auch für andere Künste. Zitiert jetzt Schleichert-Rötz: Eine starke Motivation für seinen Standpunkt liegt sicherlich darin, dass die schönen Künste vom Volk finanziert werden mussten, dem Volk aber kaum zugute kamen. Ob jedoch das Volk damals wirklich so verelendet war, dass die Pflege der Künste volkswirtschaftlich nicht vertretbar war, mag dahingestellt bleiben. Na, hier wird jetzt sozusagen der, man kann schon richtig sagen, Klassenstandpunkt von Schleichert-Rötz ganz deutlich. Na, also diese These von Modi, dass es erstmal darum geht, das einfache Leben von allen, also dem gesamten Volk, der Menge der vielen, zu gewährleisten und man dann erst über alles andere nachdenken könnte, wird hier relativ traditionell sozusagen mit dem höheren Wert von Kultur und Kunst negiert. Also das muss man wirklich auch sehen, dass hier jetzt dieser höhere Wert von Kultur und Kunst auf die Kosten oder auf Kosten der Reproduktion der Menge der vielen vertreten wird. Und Modi hat erklärt, er sei durchaus nicht a priori ein Feind der Künste, aber weder hätten sich die weisen Herrscher damit abgegeben, noch diene solches dem Nutzen des Volkes. Außerdem lenke Musik und Tanz, insbesondere die Herrschenden, von ihren politischen Aufgaben ab. Also es gibt da schon einen gewissen puritanischen Zug Zitat. Daher sagt Modi, die Musik zu haben ist falsch. Das ist eine ganz spannende Debatte. Vor dem Hintergrund wird dann auch verständlich, wie er den Unterschied von Tieren und Menschen bestimmt. Zitat Modi, die Menschen sind von den Tieren verschieden. Setzen sie ihre Kräfte ein, dann können sie überleben. Setzen sie aber ihre Kräfte nicht ein, dann überleben sie nicht. Wenn die heutigen Fürsten mir nicht glauben, so will ich einige wichtige Angelegenheiten dieser Welt aufzählen und sagen, welchen Schaden sie durch die Pflege der Musik erleiden. Könige, Fürsten und hohe Beamten müssen früh zu Hofe gehen und kehren erst spät heim. Sie hören Rechtsfälle an und führen die Regierung. Das ist ihre Aufgabe. Die Edlen und Gelehrten müssen Körper und Geist abmühen, um an der Verwaltung mitzuarbeiten und die Abgaben einzutreiben. Die Bauern müssen früh weggehen und kehren erst spät heim. Die Frauen müssen noch in der Nacht aufstehen und kehren erst spät heim. Wenn nun Könige und Fürsten Musik lieben und hören, können sie bestimmt nicht früh zu Hofe gehen und spät heimkehren, Rechtsfälle anhören und die Regierung führen. Dadurch gerät der Staat in Unordnung und das Land kommt in Gefahr. Also diese konsequente Rückführung auf die materielle Basis ist so hier der Gedanke. Man kann natürlich sagen, das ist eine gewisse Form von Reduktionismus. Man kann aber auch sagen, das ist eine Kritik an der Verwendung des Mehrprodukts durch die Herrschenden.
Es ist beides.
Es ist beides. Ja, es ist natürlich beides. Und diese Kritik an der Verwendung des Mehrprodukts, festgemacht an diesem Thema der Musik, ist natürlich zeugt von einer beträchtlichen Einsicht. So, von da aus wird dann auch verständlich, dass sich der Modi gegen die konfuzianische Ethik wendet. Und vor allem kritisiert, dass diese Ethik hochgehalten wird als Staatsräson, auch wenn die sie vertretende Elite weiß, dass das Dao so sich, also die richtige Ordnung, sich so nicht durchsetzt. Zitat aus dem Lunyu. Der Edle versteht sich auf die Rechtschaffenheit, der Gemeine auf seinen Vorteil. Und dem gegenüber setzt Modi seine eigene Rekonstruktion der Entstehung und Aufgabe des Staates. Ich zitiere: In alter Zeit, als das Volk gerade entstanden war und es noch keine Strafen, keine Administration gab, da war es wohl so, dass die Menschen alle verschiedener Meinung waren, wenn sie miteinander sprachen. Das ist jetzt ganz bemerkenswert. Hier steht als erster Stelle die Entstehung des Volkes. Nicht die Entstehung des Staates oder der Stadt oder ähnlicher, sondern die Entstehung des Volkes. Je mehr und diese Geschichte mit der Uneinigkeit, ich meine, da kann man an die biblische Geschichte vom Turm von Babel erinnern, aber man kann auch erinnern, an den berühmten Mythos des Protagoras, in Platons Dialog Protagoras, wo die Menschen, nachdem sie von Prometheus die Technik bekommen haben, nicht in der Lage sind, zusammenzuleben, weil sie eben streiten. Je mehr die Zahl der Menschen wuchs, desto mehr auch die Zahl dessen, was sie ihre Meinung nannten. So hielten die Menschen ihre eigene Ansicht für richtig, um die der anderen für falsch zu erklären. Und so wetteiferten sie, um einander ins Unrecht zu setzen. Deshalb entstand in Familien Zwist und Hass zwischen Vater und Sohn und den Brüdern, und sie gingen auseinander, unfähig in Eintracht zu leben. Alle Sippen der Welt fügten einander mit Wasser, Feuer und Gift Schaden zu. Wenn die Menschen überschüssige Kräfte hatten, dann vermochten sie doch nicht, sich füreinander Mühe zu geben. Sie ließen die überschüssigen Güter eher verderben, statt dass sie sie untereinander verteilten. Sie hielten gute Methoden voreinander verborgen, statt einander in ihnen zu unterrichten. Auf der Welt herrschte ein Chaos wie bei den Tieren. Da wurde es klar, dass das Chaos daraus entstanden war, dass es keine Administration und keine Vorgesetzten gab. Deshalb wurde der Fähigste und Akzeptabelste ausgewählt und als Himmelssohn eingesetzt. Als der Himmelssohn eingesetzt war, da wählte er, da er seine Kraft allein nicht für ausreichend hielt, weitere fähige und akzeptable Menschen aus und setzte sie als die drei Großminister ein. Als alle Vorsteher eingesetzt waren, verkündete der Himmelssohn seine Politik. Und das ist jetzt die Verkündigung der Politik des Himmelssohnes nach Modi. All jene, die in jedem Fall ihren Vorgesetzten Mitteilung machen, wenn sie etwas Gutes oder etwas Schlechtes hören, die in jedem Fall für richtig und falsch halten, was die Vorgesetzten für richtig und falsch halten, die einem Vorgesetzten, wenn er einen Fehler begeht, maßvoll ermahnen und einen Untergebenen, wenn er eine Fähigkeit besitzt, unparteiisch empfehlen, die mit ihren Vorgesetzten konform gehen und nicht mit ihren Untergebenen Klicken bilden, alle jenen sollen von den Vorgesetzten belohnt und von den Untergebenen belohnt werden. Und all jene aber, die ihren Vorgesetzten nicht Mitteilung machen, wenn sie etwas Gutes oder etwas Schlechtes hören, sollen von den Vorgesetzten bestraft und von den Bürgern getadelt werden. Das ist also die Lösung der Probleme, ein effizientes Verwaltungssystem mit, man kann sagen, denunziatorischer Selbstkontrolle. Das ist, und insofern ist der Zusammenhang dann von diesen Philosophen zu den späteren Legisten nicht einfach aus der Luft gegriffen. Und ich bin jetzt, glaube ich, fast durch. Ein wichtiger Punkt ist noch, dass immer wieder die Betonung darauf gelegt wird, dass es darum geht, das Volk, man kann fast sagen modern, dem Volke zu dienen. Also Mao Zedong hat da einen alten Slogan aufgegriffen. Es geht darum, dem Volk Nutzen zu bringen und Schaden abzuwenden, Arme und Alleinstehende am Wohlstand teilhaben zu lassen, Gefahren zu bannen und chaotische Zustände in Ordnung zu bringen. Und dazu wird ein, kann man sagen, eine strenge Qualifikationsprüfung als notwendig behauptet. Zitat: Wenn man heutzutage einen Edlen als Schweineschlechter einsetzen will, ohne dass er diese Tätigkeit beherrscht, so lehnt er sie ab. Bietet man ihm aber einen Ministerposten an, so nimmt er ihn an, auch wenn er ihm nicht gewachsen ist. Ist das nicht absurd? Und das ist, glaube ich, die spezifische These des Modi. Es bedarf zur Bändigung der menschlichen Differenzen und Aggressionen eines effizienten, wohlgeordneten, hierarchischen Verwaltungsapparates. Und dieser bedarf der beständigen Qualifizierung sämtlicher Mitglieder. Das ist, glaube ich, sein Versuch, sozusagen aus der Misere des Reiches einen Ausweg zu finden. Und man kann sagen, das ist der Weg, der sich letzten Endes durchgesetzt hat. Man muss da noch ein paar zusätzliche Momente, nämlich die rücksichtslose Dynastie der Qin, die dann die Machtfrage geregelt hat, hinzufügen und die herrschaftlichen Voraussetzungen dieses ganzen Systems. Aber unterhalb dieser Voraussetzung hat Modi und die an ihn anschließenden Philosophen die Entwicklung bestimmt. Ja, damit komme ich heute 1,5 Minuten zu früh zu Schluss. Ich könnte sie noch ein bisschen da halten, aber ich lasse es dann doch mal bleiben. Ja, oder ich könnte noch 5 Minuten drauflegen. Wie sehen Sie das? Ich habe ja auch 10 Minuten zu spät angefangen. Also von da aus lege ich es noch drauf.
Hat er nicht mit den Göttern auch noch irgendwie so, dass er mehr den Göttern zugeneigt war? Als
nein. Nein, das sicherlich nicht. So, jetzt muss ich ja. Das ging natürlich gegen die ganzen Prestige-Ansprüche der herrschenden Klasse. Die herrschende Klasse hat ja gleichzeitig sozusagen gestützt auf das Ritual und unterstützt von den Konfuzianern sozusagen die Distinktionsgewinne betrieben.
Das muss ja der Hintergrund, ja, ja. Muss ja ein Hintergrund geben.
Das ist der Hintergrund ist, dass er sozusagen Anti-Konfuzianer und Anti, kann man sagen, postfeudale Hierarchie-Rituale. Und alles, was er da beschreibt, sind auch hierarchische Punkte. Ne? Dass man viele Frauen hatte, war eben nicht nur dem individuellen Lustgewinn geschuldet, sondern war gleichzeitig auch eine Symbolisierung von Reichtum und Stellung. Also was ich hier nochmal herausheben wollte, in dem Buch Mozi gibt es eine Kritik an den Konfuzianern. Sie betonen die Schönheit von Ritual und Musik, mit denen sie die Leute verführen. Sie verlängern die Trauerperioden und sorgen dafür, dass das Weinen heuchlerisch wird. Sodass die Leute dadurch ihre Eltern betrügen. Sie etablieren ein Schicksal als Instanz und verursachen, dass die Menschen in Armut absinken, während sie selbst luxuriös leben. Sie arbeiten der Grundindustrie der Landwirtschaft entgegen und verlassen ihre eigenen Geschäfte oder verlassen ihre eigene Geschäftstätigkeit und tun alles nur auf ganz faule Weise. Das heißt, es wird hier tatsächlich der Standpunkt von den Moisten des, man kann sagen, modernen Geschäftswesens eingenommen, dass die genau dessen, was die Konfuzianer kritisieren. Das ist, denke ich, ist aus dieser Passage deutlich zu entnehmen. Und noch als zweiter Punkt, ich glaube, das kann ich noch gerade. Sie, Konfuzianer, betonen die Schönheit von sündigen oder bösen Künsten und führen dadurch ihren Souverän in die Irre. Sie machen aus Musik eine große Sache und damit führen sie oder korrumpieren sie die unschuldigen Menschen. Ihre Lehren können den Erfordernissen des Zeitalters nicht Genüge tragen. Ihre Gelehrsamkeit kann nicht dazu dienen, das Volk zu erziehen. Das ist der Anspruch, denke ich, des Mozi und seiner Schule, diejenigen Lehren anbieten zu können, mit denen tatsächlich das Volk sozusagen angesichts dieser oder inmitten dieser Modernisierungsprozesse erzogen werden kann.
Ja, wie so Adam Smith gegen den Feudalismus.
Ja, ja, da sind, also, sind erkennbare Züge. Also die Mozi und seine Schule waren eine Art von Modernisierung, das glaube ich, lässt sich dem deutlich entnehmen. Ja, damit kann ich aber für heute dann wirklich schließen.
Der Wohlstand der Nation, das passt auch. Haben Sie den Wohlstand des Volkes?